Jemand leitet uns noch im Gebet, bitte. Wir waren bei Othniel in Kapitel 3, Vers 9. Und ja. Der Herr erweckte den Söhnen Israels einen Retter, der sie rettete. Othniel, den Sohn des Kenasch, den jüngeren Bruder Kalebs. Und wir hatten ja schon gelesen über seine Frau. Motiviert von Liebe hat er eine Stadt erobert, mit der Stadt dann die Frau bekommen, mit der Frau das Erbe, mit dem Erbe auch noch Wasserquellen hinzu. Und wir können lernen von ihm, das, was ihm geholfen hat, dass er sich nicht in die Welt verliebt, war, er wollte ein Erbe, oder? Ein Erbteil. Ein Land, ein Stück Land. Wir haben kein Stück Land auf der Erde, wir haben ein Stück Land im Himmel. Wir wollen auch ein Erbteil. Und das, was hilft, was uns hilft, dass wir uns nicht in die Welt verlieben und auch nicht dort verlieren, was uns anspornt, das ist, dass wir ein himmlisches Erbe erlangen möchten. Oder? Und dazu muss man das Herz in jemanden verlieren. Nicht in die Achsa, aber in den Herrn Jesus zum Beispiel, oder? Wenn wir den Herrn lieben, wenn wir dem Herrn vertrauen, dann haben wir das ist ein Geheimnis, um eine Kraft, um die Welt zu überwinden. Johannes spricht davon, oder? Im ersten Johannesbrief. Da geht es ja auch um die Frage, wie man die Welt überwindet. Und er sagt, wie man die Welt überwindet, in 1. Johannes 5. 1. Johannes 5, Vers 4, sagt er, oder wir gehen weiter vorn, Vers 3, das ist die Liebe zu Gott. Sie geht dahin, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht eine Last. 1. Johannes 5, Vers 3, jetzt Vers 4, weil alles, was aus Gott geboren worden ist, überwindet die Welt. Und dieses ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Er spricht zu Gläubigen und er sagt, schau, wie habt ihr die Welt überwunden? Was war der Sieg und was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, Vergangenheit? Was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Euer Glaube, oder unser Glaube. Wir sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen und das hat uns geholfen, oder? Da hat uns nicht die Welt überwunden, sondern so haben wir die Welt überwinden können durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Vers 5. Und wer ist es, der die Welt überwindet? Gegenwart. Wer ist es, der heute die Welt überwindet? Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Wer ist es, der die Welt überwindet? Der glaubt, der sein Vertrauen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, setzt. Und ihn als den erkannt hat, der er ist, der Sohn Gottes. Da sind die Augen, die inneren Augen jetzt auf den Herrn Jesus gerichtet. Und das ist eine sehr große Hilfe, um diese Welt zu überwinden. Wie hat er die Welt überwunden? Er hat sie durchschaut, er hat gemerkt, diese Welt, die verspricht was, aber sie hält es nicht. Da standen die besten Leute der jüdischen Welt da und was wollten? Sie wollten den Herrn Jesus überwinden. Was macht der Herr Jesus? Sagt, schau, ich bin vom Vater ausgegangen, sagt er zu den Jüngern, knapp vor seinem Tod. Sagt er zu den Jüngern, ich bin vom Vater ausgegangen und bin in diese Welt gekommen und wiederum gehe ich aus dieser Welt zum Vater. Sagt, schaut, ich bin auf Durchgangsstation. Lass die Welt das Schlimmste tun, was sie tun kann. Was ist das Schlimmste, was sie mir tun können? Lass sie alle Mächte auf mich stürzen. Und mich umbringen. Ich gehe zum Vater. Jesus hat die Welt durchblickt und hat einen Blick in den Himmel. Dort, wo die wahre Welt ist. die ewige Welt Gottes ist. Wer ist der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der überwindet die Welt, der seinen Glauben auf diesen Jesus, den Sohn Gottes, gerichtet hat. Der Othniel wurde angespornt, indem er hat sein Herz verloren an eine Frau. Aber die Frau war eine, die ihm nicht gebunden hat an sich, sondern die Frau hat ihm gedrängt: Hol dir noch mehr vom Erbe, ja? Oder schau, dass du noch mehr bekommst. Ja? Und sein Ziel war ein Erbe, ein großes Stück Land. Das hat er bekommen. Und wir haben ein himmlisches Stück Land und wir werden es bekommen. Wir sollen uns motivieren lassen von unserem Herrn Jesus Christus, dass wir auch in praktischer Weise sagen: Ja, Herr, ich möchte nicht mit leeren Händen vor dir stehen und ich möchte jetzt durch dich stark werden und reich werden und fruchtbar werden für dich, Frucht tragen. Das Gegenstück ist Simson, den hat die Liebe zu den Frauen dieser Welt zu Fall gebracht. Und anstatt dass er Israel befreien sollte, wurde er zum Gespött der Feinde, oder? Zum Gespött, was haben die sich abgelacht an dem Simson? Der sollte die Philister besiegen und jetzt ist er zum Spaßmacher der Philister geworden. Dort bei diesem Fest, wo er da unter den Säulen steht. Und sie haben gelacht über den Simson. Ja. Was war das Geheimnis der Kraft des Othniel? Othniel hat eine Kraft gehabt, offensichtlich. Was war das Geheimnis der Kraft des Othniel? Vers 10 steht es geschrieben. Der Geist Jahwes kam über ihn. Jetzt haben wir das Geheimnis seiner Kraft. Es war nicht einfach nur so eine irdische ein Wunsch, ja, das wäre schön, wir könnten da ein bisschen was machen für die Israeliten. Nein, es war der Geist Gottes, der über ihn kam und er richtete Israel. Und er zog aus zum Kampf und Jahwe gab Kushan-Rishathaim, den finsteren der doppelten Bosheit, den König von Aram in seine Hand. Und seine Hand wurde stark gegen Kushan-Rishathaim. Stark steht hier, seine Hand wurde stark gegen diesen Kushan-Rishathaim. Da ist Kraft. Wie kämpft man siegreich? Wie kämpft man gegen die Feinde? Das Geheimnis ist der Geist Gottes, nicht unsere guten Vorsätze. Was sagt Paulus in Römer 8, wenn wir kämpfen sollen? Da sagt er, wir sollen töten, oder? Römer 8, Vers 13. Wie soll man denn töten? Römer 8, 13, lesen wir nochmal. Wodurch sollen wir töten? Mit welchem Schwert sollen wir töten? Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr erleben. Wie denn? Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, durch den Heiligen Geist, eben nicht nach dem Fleisch leben, sondern durch den Heiligen Geist kann man Sieg gewinnen über irgendwelche Handlungen des Leibes, die uns plagen, weil wir ständig in Sünde fallen. Durch den Geist Gottes. Denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Der Heilige Geist ist der, der uns leiten möchte, in jeder Hinsicht leiten, mit Kraft ausrüsten. Und durch den Geist besiegen wir die Feinde. Es ist nicht unsere Kraft. Wie sieht das aus? Wie macht man das durch den Geist? Töten? Wie macht man das? Da muss ich in Verbindung mit dem Geist stehen. Der Herr Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Geist ist der Herr. Der Herr ist der Geist. Ohne den Herrn können wir nichts tun. Wir müssen wie die Rebe am Weinstock einfach bleiben, sodass dann der Saft vom Weinstock fließen kann. Und das ist keine Anstrengung, aber es ist ein beständiges Bleiben in seiner Nähe. Und dadurch führt er uns und dadurch kann auch seine Kraft zur Auswirkung kommen. Und dann merken wir, ja, jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist es gegangen. Jetzt musste ich nicht der fleischlichen Regung nachgeben und jetzt musste ich nicht mich ärgern und jetzt konnte ich geduldig bleiben und so weiter. Wir dürfen einfach in Verbindung mit dem Herrn Jesus bleiben So wie die Rebe am Weinstock mit dem Weinstock in Verbindung bleibt. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Also, selige Ruhe hier. Schön, jetzt sind die, der Feind ist besiegt. Für eine Zeit lang. 40 Jahre. Der nächste ist Ehud. Der Ehud, Vers 12, die Söhne Israels taten wieder, was böse war in den Augen Jahwes. Und Jahwe stärkte Eglon, den König von Moab, gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen Jahwes. Also Israel bringt sich selber wieder in die Not hinein. Zuerst kam Kompromiss mit kanaanitischen Völkern und dann haben sie sich wieder vermischt und jedenfalls steht hier nicht genau da, was sie getan haben, Götzendienst. Und als Erziehungsmittel kommen wieder die Schwierigkeiten, die Nöte und die Konsequenzen der Sünde. Und er versammelte zu sich die Kinder Ammon und Amalek. Also jetzt hat Moab hat noch seine Freunde dabei, die Ammoniter und die Amalekiter. Jeder dieser Feinde hat seinen Nationalcharakter. Die Moabiter, das wissen wir schon, das haben wir schon inzwischen gelesen. Die Moabiter, das waren genusssüchtige, hochmütige Leute. Die Ammoniter genauso. Und die Amalekiter, die kennen wir von 2. Mose noch. Kennt ihr euch erinnern? Da waren die Amalekiter die von hinten gekommen sind und die Israeliten so nach Guerillataktik von hinten angegriffen haben, die Schwachen. In 2. Mose 17, glaube ich. Dort kommen sie und kämpfen gegen Israel. Die Amalekiter sind hinterrücks, hinterlistige Leute. Der Haman war auch ein Amalekiter, der die Israeliten umbringen wollte. Ja, jedenfalls, diese versammelte er. Und er zog hin und schlug Israel und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Jericho ist die Palmenstadt. Er schlägt Israel und erobert Jericho zurück und bewohnt Jericho. Jericho war 60 Jahre nach ihrer Zerstörung bereits wieder bewohnt, aber nicht als befestigte Stadt. Josua hatte sie ja verflucht, aber man konnte schon drin wohnen wieder. Natürlich hatten sie keine Mauern und es war nicht schwer für die Israeliten, dann Jericho neu anzugreifen, ohne Mauern. Ja. Aber es war eine schöne Stadt, Palmen. Ah. Der genusssüchtige Moab hat sich gedacht, ich brauche einen schönen Platz für mich, oder? Zum Essen. Ja. Ein typischer Moabiter, oder? Fett und sinnlich steht hier, fett. Ja, Befriedigung des Fleisches war ihm sehr wichtig. Der Bauch war sein Leben. Palme, Obst und er hat sicher auch gesorgt für den Bauch seiner Kinder. Ja. Wer war Eglons Stammvater? Haben wir schon gewusst, oder? Lot. Sein Stammvater war Lot. Der endet in einer Höhle, als Höhlenmensch. Lot war aus Ur in Chaldea ausgezogen mit Abraham, um eine himmlische Stadt zu suchen, sucht sich dann aber eine irdische aus und endet in einer Höhle als Höhlenmensch. Es war schlimmer als sein Leben früher in Ur in Chaldea. Und seine beiden Töchter, die kennen nichts anderes als die sodomitische Moral und verführen ihren Vater, ja. Sorglos war Moab von seiner Jugend an. Jeremia 48, Vers 11. Sorglos war Moab von seiner Jugend an. Still lag er auf seinen Weinhäfen und wurde nie umgegossen von Fass zu Fass. Und in die Gefangenschaft ist er nie gezogen. Daher ist sein Geschmack an ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Das heißt, er stinkt. Jeremia 48, Vers 29, vernommen haben wir den Hochmut Moabs, des sehr Hochmütigen, seinen Stolz und seinen Hochmut und seine Hoffart und das Großtun seines Herzens. Jeremia 48, Vers 29. Der Moab wird ziemlich klar beschrieben, sein Charakter. Hochmütig und überheblich und sorglos und ja, stinkend von Fleißlichkeit. Ehud trifft den Eglon an seiner starken Stelle, an seinem Bauch. Philipper 3, Vers 19. Deren Gott ist ihr Bauch. Philipper 3, Vers 19. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch und bei ihnen ist die Herrlichkeit, ihre Herrlichkeit liegt in ihrer Schande, die auf das Irdische sinnen. Das ist eine genaue Beschreibung. Ja? Aber das ist nicht nur Moab alleine. Das ist ein ganz bestimmter Feind in unserem Leben. Fleischliches Wesen. Fleischliches Wesen heißt eigene Befriedigung, eigener Stolz, Vertrauen auf sich selbst. Das stinkt. Moab kennzeichnet also das Fleisch und seine Lust. Und man könnte sich sagen, gibt es denn überhaupt einen Moabiter, der gläubig werden kann? Gibt es überhaupt sowas? Kann man überhaupt als Moabiter gerettet werden? Gibt es eine Moabiterin? Also Moabiter kenne ich keinen, aber Moabiterin gibt es eine. Die kommt sogar in den Stammbaum Jesu Christi hinein. Also es gibt Hoffnung für die Moabiter, oder? Wir haben drei große Feinde, die Christen, als Christen, wir haben drei große Feinde. Das ist einerseits die Welt, Othniels Feind, oder? Die Welt. Andererseits das Fleisch, das ist Eglon, also die Ehuds Feind, der Eglon, der Moabiter. Und das dritte ist dann in Kapitel 4 das Denken, das falsche Denken, das heidnische Denken, falsche Lehre und so weiter. Also die Welt in Kapitel 3 bei Othniel, das Fleisch, oder bei den Feinden von Othniel, das Fleisch bei den Feinden von Ehud und das falsche Denken. Und hier das Fleisch. Und über das Fleisch spricht die Bibel sehr viel. Ja. So. Römer Kapitel 7, Römer Kapitel 8. Dort ist von dem Fleisch die Rede. Die Bibel sagt, wir sind im Geist, Römer 8, Vers 9. Wir sind im Geist, wenn wirklich Christi Geist in uns wohnt. Wir sind im Geist. Das heißt, er umgibt uns, der Heilige Geist. Und wir sind wie dort drinnen, wie die Flüssigkeit im Glas, oder? So sind wir im Geist. Wir sind da mit ihm verbunden und von ihm geschützt. Wir sind im Geist. Er ist unser Lebenselement. Wie der Fisch im Wasser, so sind wir im Geist. Der Herr Jesus Christus, er ist die Wurzel und die Quelle unseres Lebens. Er ist unser Lebenselement, sagt Paulus. Wir sind im Geist, wenn Christi Geist in uns wohnt. Wir sind nicht im Fleisch, aber wir können im Fleisch oder nach dem Fleisch wandeln. Ja? Wir sind nicht im Fleisch, wir sind nicht in dem Wesen. Das ist nicht unser Lebenselement, das Fleisch. Als Christen ist das Lebenselement der Heilige Geist. Wir leben nicht mehr für das Fleisch und für das Fleischliche, für das Diesseits. Wir leben für die Ewigkeit, für die andere Welt, für die geistliche Welt. Und die fleischlich gesinnt sind, die denken an das Fleischliche. Und die geistlich gesinnt sind, die denken an das Geistliche. Sagt Römer 8, Vers 5. Die geistlich gesinnt sind, die sind interessiert an den Dingen, die den Heiligen Geist betreffen. Die sind an den Dingen interessiert, die den Heiligen Geist interessieren. Die sind an der Welt des Heiligen Geistes interessiert, an den göttlichen Dingen. Das fesselt uns, das beschäftigt uns, die Dinge Gottes. Und wir können aber, wir laufen aber Gefahr, wenn wir das aus den Augen verlieren, wir laufen Gefahr, dass wir nach dem Fleisch leben, weil wir in uns haben wir einen Magnet. Und dieses, das zieht uns hin zu den Dingen der Welt, die aus dem gleichen Stoff sind. Wir haben in uns ein Wesen, wir sind nicht befreit von dieser Natur in uns, von diesem Drang in uns zur Sünde. Der ist nach wie vor vorhanden. Und das ist wirklich ein echter, das ist ein echter Feind. Wir sollen nicht so tun, als gäbe es diesen Feind nicht. Wir haben in uns einen Magnet, der zieht uns zum Bösen hin oder zum Irdischen hin. Das Irdische ist uns wichtiger als das Geistliche. Ja? Ein Fußballspiel kann uns wichtiger werden als Bibellesen. Es kann uns mehr packen als Bibellesen. Das ist deshalb, weil wir einen Magnet in uns haben. Und wenn wir uns dann viel damit beschäftigen und wenn wir das nähren, dann packt uns das. Und das, davon spricht Paulus in Römer 13, Vers 14. Er sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an und trefft nicht Vorkehrungen für die Lüste des Fleisches. Also innerlich. Trefft nicht innerlich Vorkehrungen. Bereitet euch nicht innerlich vor, macht nicht innerlich auf für die Lüste des Fleisches. Er sagt, dann passt auf. Da muss man ständig aufpassen. Weil wir aus diesem Stoff geschnitzt sind, aus diesem Stoff des Diesseitigen. Ja? Unser Körper, der gehört zu dieser Welt. Ich sage nicht, dass unser Körper schlecht ist. Der ist wichtig. Der ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Aber der hat aber auch Lüste. Und da muss ich dann mir dessen bewusst sein und muss mir auch der Gefahren bewusst sein. Nun, der Körper muss schlafen und er muss essen und er braucht seine Sachen, das ist richtig. Aber man muss Acht geben, dass man nicht sich darin verliert und dass man nicht in dem aufgeht. Deshalb spricht der Paulus, tötet die böse Lust, oder? Die gute Lust brauche ich nicht töten, aber die böse Lust. Die Lust nach dem Wort Gottes ist gut, aber es gibt böse Lust, die mich wegzieht oder die nicht erlaubt ist. Ich darf nicht meine Gedanken füllen mit Dingen, die mich verunreinigen, beschmutzen. Also, töten mit dem Geist, mit dem Wort Gottes. Wir gehen zurück zu Richter. War wieder so ein Ausflug. Jetzt Vers 15. Und die Söhne Israels riefen zu Jahwe. Hier haben wir es. Sie riefen laut. Das ist ein dringendes Ruf, dringliches Rufen. Sie riefen zu Jahwe. Jetzt beten sie, das ist was Geistliches, das ist gut. Und Jahwe erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, der linkshändig war. Tja, die Benjaminiter und die linke Hand, das ist was. Habt ihr das mal studiert? Die Benjaminiter sind links, nicht böse, die sind gut, aber sie sind linkshändig. Linkshändig. Da gibt es ganze Schar von linkshändigen Benjaminitern, die können so gut schießen, dass sie, die treffen mitten rein. Das steht im Richterbuch in Kapitel, wo steht das? In Kapitel, wo habe ich das jetzt? 20, Vers 16, unter all diesem Volk waren 700 auserlesene Männer, die waren linkshändig, die sie alle schleuderten mit dem Stein auf das Haar und verfehlten nicht. 20, Vers 16. Die Benjaminiter. Da war so ein Egler und ein Benjaminiter. Einer von denen, die nicht in der Lage waren, die Jebusiter aus Ägypten rauszuholen. Könnt ihr euch erinnern? Bitte. Jetzt muss ich schauen. Ich glaube, ich bin mit meinen Folien nicht ganz nachgekommen. Da habe ich nicht viel, nein. Das habe ich noch hier, unsere drei großen Feinde des Christen, das habe ich schon gesagt. Ich habe hier keine Gliederung bei Ehud. Aber wichtig für uns ist, dass wir sehen, hier ein Benjaminiter, wisst ihr was Benjamin, jetzt wisst ihr alle, oder? Benjamin, Ben heißt Sohn, und was heißt Jamin? Der rechten Hand. Der war linkshändig. Aber eben, die Benjaminiter waren viele linkshändig. Da wurde die rechte Hand links bei denen. Man denkt eigentlich so im ersten Moment schwach, oder? Linkshändig. Die starke Hand ist die rechte, steht in der Bibel oft. Die rechte des Herrn behält den Sieg, oder? Nicht die linke des Herrn. Die rechte des Herrn behält den Sieg, oder? Die starke Hand. Und hier ist einer mit der schwachen Hand, aber dort hat ihn Gott befähigt. Was alles drinsteckt in so ein paar Wörtern im Alten Testament. Erstaunt, oder? Schon gewaltig. Also, der Herr hat oft so Schwache gerufen, oder? Othniel, der junge Kleine von der Familie Kaleb, da dieser der Letzte, oder? Wenn sein Bruder inzwischen schon eine Tochter haben konnte, die heiratsfähig war, dann war er schon, der Bruder war schon viel älter als er, oder? Also, Othniel, der Letzte, der Jüngste, oder? Dann Ehud, der Linkshändige. Deborah, eine Frau, das schwache Gefäß. Gideon, der Jüngste in seinem Haus. Wer war der Nächste? Jephtha, Sohn einer Hure. Bastard. Simson, das ist der einzige Starke. Und der war schwach. Gott hat sich gefreut, Leute zu nehmen, die äußerlich nicht so viel haben. Das ist ermutigend für uns. So ermutigend. Gott nimmt das schwache Gefäß. Also, einer, der linkshändig war. Und die Söhne Israels sandten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab. Also Tribut, das heißt, die Israeliten mussten zahlen. Wie oft steht nicht da, jedes Monat, jedes Jahr oder so. Sie mussten zahlen. Das waren hohe Abgaben damals. Sie waren Schuldner. Schuldner dem Fleisch, dem Moab. Schuldner dem Moab, oder? Paulus sagt, wir sind Schuldner nicht dem Fleisch. Aber diese Israeliten waren Schuldner dem fetten Eglon. Ja, gib dem Moab, dann wird er befriedigt sein, dann wird er nicht so viel verlangen, dann wird er nicht so hart herrschen. Weit gefehlt. Je mehr du ihm bringst, desto härter herrscht er. Hier kommt jetzt der Ehud mit dem Tribut. Das war ein unangenehmer Dienst, oder? Da kommst du mit dem Geld und dann musst du dich demütigen vor diesem König dort, der nicht aussieht wie ein König. Man muss sich demütigen. Ja? Muss sich demütigen. Was sagt er damit aus? Ja, wir Israeliten, wir haben keine Kraft, wir unterwerfen uns dir, wir sind versklavt. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich befreien von dieser Herrschaft des Todes? Wenn Paulus über das Fleisch spricht, redet er auch so, oder? Ich elender Mensch, wer wird mich befreien von diesem Leibe des Todes? In Römer 7, Vers 25. Versklavt an jemand anderen. Aber es gibt einen Sieg. Es gibt einen Sieg. Und dann Vers 16. Ehud machte sich ein Schwert, das zwei Schneiden hatte, eine Elle seine Länge, also 50 Zentimeter Dolch, schmiedet er sich. Der Ehud wusste, dem fleischlichen Eglon Geschenke bringen, das wird seine Herrschaft je länger, je mehr, nur desto grausamer, je grausamer machen. Und dieses Fleisch namens Eglon muss radikal ausgerottet werden. Sonst kommen wir nur noch tiefer in seine Abhängigkeit. Wir sind nicht Schuldner dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Sondern wir sollen töten, sagt Paulus. Römer 8, Vers 12. Wer dem Fleisch ein Schuldner bleibt, der kommt tiefer in die Abhängigkeit des Fleisches. Aber wir sind nicht Schuldner. Aber er macht sich ein kurzes Schwert, gürtet es unter seinen Waffenrock an seine rechte Hüfte, ja rechts deshalb, weil dann kann man es mit der linken Hand schön rausziehen. Da denkt niemand dran, dass rechts da ein... ein Dolch hängen könnte. Ja. Im Nahkampf gegen das Fleisch ist es gut, wenn man kleine Waffen hat. Das wird ein Nahkampf werden. Das Schwert des Geistes, haben wir in der Bibel haben wir im Neuen Testament das Schwert des Geistes. Ich darf hier ein bisschen Anwendung gleich einstreuen. So, kleine Sachen, oder? Ein kleiner auswendig gelernter Vers, der kann Wunder vollbringen. Ja. Wenn man ihn hat, diesen Vers. Ein kleiner Vers. Aber du hast ihn parat, du hast ihn angegürtet bei dir. Ja. Und wir sollen schauen, dass wir Verse auswendig können. So kleine Dolche des Geistes. Und er gürtete es unter seinen Waffenrock an seine rechte Hüfte. Und er überreichte Eglon dem König von Moab den Tribut. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Sehr. Die Betonung liegt auf sehr. Ein echter Moabiter. Und es geschah, als er die Übergabe des Tributs beendet hatte, da geleitete er das Volk, das den Tribut getragen hatte. Er selbst aber kehrte bei den geschnitzten Bildern um. Merkt ihr, er hat ein ganzes Volk mit sich gehabt, um den Tribut zu tragen. Das Gold und Silber und ich weiß nicht, was sie sonst alle noch bringen mussten. Ja? Das war viel. Das waren nicht ein paar hundert Franken oder Euro in dem Fall. Es geschah, als er die Übergabe des Tributs beendet hatte, geleitete er das Volk, das den Tribut getragen hatte, und er selbst kehrte bei den geschnitzten Bildern um, die bei Gilgal waren, und sagte: Ein geheimes Wort habe ich an dich, König. Und er sagte: Still. Und alle, die bei ihm standen, gingen von ihm hinaus. Also der Wendepunkt geschieht bei Gilgal. Ich erinnere an den wichtigen Ort Gilgal. Von da ausgehend haben die Israeliten die Siege vollbracht. Also von Gilgal bei den geschnitzten Bildern. Was waren denn das für Sachen? Geschnitzte Bilder. Kunstwerke. Ja, was das Fleisch alles zustande bringt. Kunstwerke des Fleisches, das waren sicher irgendwelche geschnitzte Götzen oder so, das steht nicht da, wir wissen es nicht. Aber ganz sicher waren es Kunstwerke des Fleisches, oder? Geschnitzte Bilder. Das war die Grenze des moabitischen Gebietes hier. Die hatten auch Messer, die Leute. Die Moabiter hatten auch Messer. Wofür haben sie die Messer verwendet? Um fleischliche Dinge herzustellen. Kunstwerke des Fleisches. Ästhetische Religion. Mit viel Götzenkult, fleischliche Religion, intellektuell, ästhetisch kultiviert, aber fleischlich, stark fleischlich. Das haben wir heute auch. Es gibt ganz viel Fleischliches in der Gemeinde Jesu heute. Das versklavt. Gilgal, also hier der Ort der Messer, die aber anders verwendet wurden, die Messer von Gilgal bei den Israeliten, die haben das Fleisch abgeschnitten, nicht Kunstwerke des Fleisches hergestellt. Also der Wendepunkt jetzt hier kommt bei Gilgal und jetzt werden die Israeliten frei. Als Ehud zu ihm hereinkam, saß er in dem kühlen Obergemach, das für ihn alleine war, und Ehud sagte: Ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er stand vom Stuhl auf. Also Privataudienz beim König. Ich habe ein Wort Gottes, eine Botschaft direkt von Gott an dich. Die ist sehr kurz, die Botschaft. Ja. Manchmal denke ich mir, so, wenn man so manche Sachen liest, gerade im Richterbuch auch, dass Gott hat schon auch seine Freude. Es ist ein Ernst dabei, aber er hat schon auch seine Freude, um zu zeigen, das hat ja Gott schreiben lassen, ja, das mit dem Ehud. Zu zeigen, wo der Feind ist und wie der Feind besiegt werden kann. Das Schwert trifft ihn mitten ins Fleisch. Streckte seine linke Hand aus, nahm das Schwert aus seiner rechten Hüfte. Also fest entschlossen, radikal, oder? Radikal. Mit dem Fleisch muss man radikal umgehen. Mit dem eigenen fleischlichen Begierden muss man radikal umgehen. Und er stieß ihm in den Bauch und es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch und es fuhr hinaus zwischen seinen Beinen. Also schrecklich hier. Und Ehud ging in die Säulenhalle hinaus und schloss die Türen des Obergemachs hinter sich zu und verriegelte sie. Und als er hinausgegangen war, da kamen seine Knechte und sahen, und siehe, die Türen des Obergemachs waren verriegelt. Und sie sagen, gewiss bedeckt er seine Füße, also auf der Toilette. Also lassen wir warten, bis der Herr König fertig ist. Ja. Das ist ein Ausdruck für die Toilette. Ja, bedeckt er seine Füße in dem kühlen Gemach. Und sie warteten, bis sie sich schämten. Ja. Inzwischen hat der Ehud natürlich viel Zeit und kommen. Also sie haben dann schlussendlich den aufgeschlossen und siehe, da lag ihr Herr tot am Boden. Ehud war entkommen, während sie verzogen hatten. Er war über die geschnitzten Bilder hinausgelangt und kam nach Seira, also war bei Gilgal vorbei, geht nach Seira, und es geschah, als er ankam, da stieß er in die Posaune auf dem Bergland Ephraim, und die Söhne Israels zogen mit ihm vom Bergland hinab, und er fuhr ihnen her. Ephraim, der Fruchtbare, doppelt fruchtbar, ja, die Ephraimiter kommen. Und er sagte zu ihnen, jagt mir nach, denn der Herr, Jahwe, hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Und sie zogen hinab ihm nach und nahmen den Moabitern die Furchen des Jordan und ließen niemand hinübergehen. Hier ein strategischer Punkt, die Furchen des Jordans, ich habe schon davon gesprochen, an dieser flachen Stelle, wo man drüber muss. Und da gaben sie den Moabitern keinen Raum zum Entfliehen. Ja? Und wir sollen dem Fleisch auch keinen Raum geben. Keinen Raum. Gebt nicht dem Fleisch Raum. Römer 13, Vers 14. Ja? Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Lasst nicht das Fleisch ausbrechen. Gebt nicht Raum den fleischlichen Gelüsten. Und was war im Jordan? Da waren noch die Erinnerungsstücke aus dem Übergang, als die Israeliten da durch den Jordan gegangen sind. In der Nähe von Gilgal. Das ist die Stelle gewesen, wo die Israeliten drüber gegangen sind damals. Da waren die Grenzsteine noch, zur Erinnerung an das große Wunder Gottes, als sie durchgezogen sind, durch den Jordan hindurch, ein Symbol für den Tod. So wie wir mit Christus gestorben sind, oder? Das ist der Sieg über das Fleisch hier. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit etwa 10.000 Mann, lauter, wisst ihr, was hier steht? Lauter wohlbeleibte und kriegstüchtige Männer. Also ich weiß nicht, wie es bei euch übersetzt ist, aber das Wort hier, ich habe es extra nachgeschlagen im Hebräischen, fett, robust, wohlernährt, heißt das Wort. Nicht nur stark, stark ist ein bisschen zu stark verschönert, wohlbeleibt. Ja, es ist so. Und also, die waren genauso wie ihr König, oder? Und Moab wurde an jenem Tag unter die Hand Israels gebeugt, und das Land hatte 80 Jahre Ruhe. 80 Jahre, das ist jetzt die längste Zeit. Ein gewaltiger Sieg, schöner Sieg. Die neutestamentliche Anwendung, ist jetzt schade, dass die Zeit schon um ist, vielleicht sollen wir die doch aufsparen für morgen, aber eine Hausübung darf ich geben. Wir haben auch einen Benjaminiter in Philipper 3. Kennt ihr den? Auch ein Benjaminiter, Paulus. Und wenn man die zwei gegenüberstellt, ist schon sehr interessant. Paulus sagt, wir vertrauen nicht auf was? In Philipper 3. Wir, die wir nicht auf was vertrauen? Auf das Fleisch. Er sagt, wir sind die rechte Beschneidung. Und wir verlassen uns nicht auf das Fleisch. Also das ist der richtige Gebrauch des Messers. Die rechte Beschneidung. Und er spricht da von Christi Tod und Auferstehung, dass er Christus gleichförmig gestaltet werden möchte. Und er spricht dann von anderen, die auf das Fleisch vertrauen, deren Gott ist ihr Bauch und die auf das irdische sinnen. Philipper 3. Und ihre Ehre liegt in ihrer Schande. Aber so wie Moab musste sich also dem Volk Israel unterwerfen, und wir haben einen Heiland, dem wir uns unterwerfen dürfen. In Philipper 3 am Ende heißt es, der Heiland, der kommen wird, der auch alle Dinge sich zu unterwerfen vermag. Also der Benjaminiter Paulus spricht in Philipper 3 von der Zerschneidung. Er sagt, wir sind die rechte Beschneidung. Ich muss den Vers vorlesen. Philipper 3 am Anfang. Dort macht sich Paulus fast ein bisschen lustig über die Beschneidung der Juden. Die fleischliche Beschneidung. Er sagt, das hilft nichts. Vers 2. Es ist aber ein bitterer Humor. Seht auf die Hunde. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Das ist die jüdische Beschneidung, oder? Eine Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die richtige Beschneidung, die wir im Geist, Gott, in Verehrung dienen und uns in Jesus Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertraut haben. Obwohl wir auch auf Fleisch vertrauen haben könnten. Ja? Natürlich könnte er viel vom Fleisch vorweisen, der Paulus. Aber das hat er alles für Kot geachtet, für Schmutz, um Jesus Christus zu gewinnen und in seine Gerechtigkeit in Jesus Christus zu haben. Ja, also sie sind die Zerschneidung, die Verstümmelung des Fleisches. Aber wir sind die rechte Beschneidung. Bei uns ist das Messer richtig angewandt worden. Also es geht hier, Paulus in Philipper 3 spricht hier von einer geistlichen Gesinnung im Gegensatz zu diesen anderen fleischlichen Leuten. Also sollen wir nicht glauben, das Fleisch sei kein Feind. Das ist ein sehr, sehr großer Feind für uns Christen heute. Aber damit möchte ich schließen. Das ist ein guter Schlusspunkt in Vers 31. Da haben wir diesen kleinen Richter Shamgar, der Sohn Anats. Der schlug die Philister. Das, was der Simson nicht getan hat, das hat der Shamgar getan. Der schlug die Philister, 600 Mann, mit einem Rinderstachel. Also mit einer Keule so oder so. Ich weiß nicht, was ein Rinderstachel ist. Kann mir jemand sagen, was ein Rinderstachel ist? Ist das sowas, was man den Kühen rein? Viehtreiberstock. Ja, es ist irgendwas, wo man die Kühe, glaube ich, so antreibt irgendwie, so ein Stachel. Jedenfalls so eine Art, vielleicht eine Art Keule oder so. Und da hat er 600 Philister erschlagen. Und er rettet Israel. Der hat auch aus der Kraft Gottes gehandelt. Offensichtlich. Ein kleiner, nicht viel berichtet, aber er hat einen Sieg errungen über die Philister. Ja, hier wollen wir schließen, wollen morgen noch ein bisschen über das Fleisch, ein paar Dinge möchte ich hier dann noch aufzeigen, ein paar Parallelen, und dann gehen wir zu Deborah. Wenn irgendwelche Fragen sind, also wir können uns gerne Zeit nehmen, auch morgen noch, und oder wenn ihr Fragen schriftlich stellen wollt, dass wir sie nicht vergessen, können wir das gerne tun. Ich denke, wir wollen jetzt noch eine kurze Gebetsgemeinschaft halten und dem Herrn danken, auch bitten, dass er uns weiterführt und dass er uns die Lektionen zeigt, die er in diesem Buch gegeben hat und dass wir auch das umsetzen können. Können einige von uns beten? Amen. Amen.